Geschichten für Kinder.
Von Freunden und Fröschen. Von Charlotte Richter-Peil. Theo und Anton, allerbeste Freunde. Meine drei Frösche machen Frühsport. Aufgereiht wie grüne Erbsen sitzen sie auf einem Stein mitten in ihrem Aquarium und springen alle gleichzeitig ins Wasser. Sie tauchen bis auf den Grund. Ich sehe ihre kleinen starken Beine, die nach hinten stoßen, sehe sie im Wasser fliegen und Flöhe jagen. Fido, Fritz und Gurke sind winzig. Trotzdem muss ich sie bald in einen großen Teich setzen, denn sie wachsen schnell und werden sich demnächst die Nasen an den Wänden ihres Aquariums stoßen. Es ist ja nur ein mickriges kleines Plastikding. Aber es hat einen schicken roten Griff obendran, so dass ich meine Frösche wie in einem Koffer durch den Wald hinter unserem Haus zu der Wiese mit dem Teich tragen kann. Nur möchte ich das lieber nicht allein tun, denn allein im Wald, da habe ich etwas Angst. Darum kommt mein bester Freund Anton mit. Das hat er schon versprochen, denn Anton ist mutig und stark. Aber heute will ich Fido, Fritz und Gurke noch behalten. Morgen dann. Da gehen wir mit den Fröschen los. Ich streue eine Prise Fischfutter ins Wasser und Papa ruft aus der Küche: »Theo, Frühstück ist fertig!« Später, nach Kakao, Honigbrot und Tschüss sagen zu Mama und Papa, laufe ich mit meinem Schulrucksack auf dem Rücken zu der kleinen Kreuzung bei der Bäckerei. Das ist der Treffpunkt von Anton und mir. Er kommt von rechts, ich von links. Jeden Morgen treffen wir uns in der Mitte und gehen zusammen weiter. »Und, lassen wir heute deine Frösche frei?« fragt Anton. »Nee, morgen dann«, sage ich. Und Anton nickt. Mehr muss ich nicht sagen. Er versteht mich auch so. Anton und ich, wir kennen uns, seit ich denken kann. Wir waren schon im Kindergarten zusammen. Ein Leben ohne Anton kann ich mir nicht vorstellen. Mit Abenteuerwanderungen durch den Wald, wo Anton aufpasst, dass uns nichts passiert. Oder Fußballspielen mit neuen Bällen und alten Dosen. Alles mit Anton. Anton und ich, wir sind ein Wir. Und während wir jetzt Richtung Schule schlendern, redet er in voller Lautstärke mitten in die Sommerluft hinein und erzählt mir von den Abenteuern, die Fido, Fritz und Gurke im Teich erleben werden. Anton spricht gern laut und schnell. Überhaupt muss er alles laut und schnell tun. Jedenfalls hat er das Gefühl. Wenn in der Schule ein Lehrer eine Frage stellt, hat Anton immer viel zu sagen, sogar wenn er keine Ahnung hat. Ich bin eher still. Und wenn ein Lehrer mich was fragt, wird meine Zunge oft labbrig wie ein Lappen, der von Worten keine Ahnung hat. Schnell bin ich auch nicht mit meinen dünnen Armen und meinen etwas krummen Beinen. Aber man kann einen Fußball super gut zwischen diesen Beinen durchschießen, was richtig toll ist, sagt Anton. Und das glaube ich ihm auch. Puddinghaus, sagt Anton plötzlich. Und ich weiß sofort Bescheid. Das Puddinghaus ist gelb wie Vanillepudding und steht neben dem Haus, in dem Anton wohnt. Da sind gestern neue Leute eingezogen. Zwei Eltern, ein Kind, ein Mädchen. Die kommt bestimmt in unsere Klasse, meint Anton, während wir in den Schulhof einbiegen. Weil sie sieht aus wie ungefähr 8 Jahre. Dritte Klasse also. Gestern hat sie mit ihrer Mutter einen Kaninchenstall im Garten aufgebaut. Kaninchen? Das finde ich interessant. Ich hätte gern ein Kaninchen. Geht nur nicht. Papa hat eine Allergie. Zum Glück haben Frösche keine Haare oder überhaupt irgendetwas, das Papas Nase kitzelt. Das mit Fido, Fritz und Gurke geht also in Ordnung. Als Anton und ich in unserer Klasse sitzen, kommt unsere Lehrerin, Frau Griese, zusammen mit einem Mädchen herein.
»Das ist sie. Die aus dem Puddinghaus«,
flüstert Anton. Das Mädchen heißt Mona, sagt sie jedenfalls, was man dann ja glauben kann. Sie sieht lustig aus mit ihrem Haar, das beinahe weiß ist und sich in winzigen Locken um ihren Kopf bauscht wie eine Pusteblume, Oder die Zuckerwatte, die ich mal auf einer Kirmes gegessen habe. Aber das Beste ist ihr T-Shirt. Vorne drauf ist ein grüner Frosch mit schiefer Krone abgebildet, was wohl heißen soll, dass Mona nicht nur Kaninchen, sondern auch Frösche mag. Mona setzt sich in die Reihe vor Anton und mir. Den Frosch mit der Krone kann ich jetzt nicht mehr sehen, schade. Dafür gucke ich schön in Monas Pusteblumenhaar, als der Unterricht beginnt. In der Pause übt Anton mit mir Fußball. Er ist ein super Fußballer. Ich leider nicht. Darum üben wir das ja. Jedes Mal, wenn ich den Ball ins Abseits schieße, also ziemlich oft, flitzt Anton los und holt ihn. Dann gucke ich schnell zu Mona, die mit ein paar anderen Kindern in einer Ecke des Schulhofs steht und lacht. Ihr Lachen klingt wie Brausepulver, so ein prickliges Gebritzel. Ich gucke auf ihr T-Shirt und ihr Haar, ich höre ihr Lachen und stelle mir vor, wie ich Mona kennenlerne. Zum Beispiel könnte ein starker Junge aus der 4. Klasse kommen und sie verhauen wollen. Und ich würde mich dazwischen stellen, auch wenn mir beim Gedanken, dem großen Jungen meine kleinen Fäuste unter die Nase zu halten, etwas schwummerig wird. Besser wäre es, wenn Mona ihr Pausenbrot vergisst. Dann könnte ich mein Brot mit ihr teilen. Papa macht immer super Pausenbrote für mich, mit Nussmus und Banane und so. Leider hat Mona ihr Brot nicht vergessen, sie isst es nämlich gerade. Klar, ich könnte auch einfach so zu ihr rübergehen und sie fragen, woher sie dieses echt schöne T-Shirt hat. Aber das traue ich mich nicht. Also mache ich gar nichts und stehe nur da, während Anton den Fußball durch meine krummen Beine schießt. Und schon ist die Pause vorbei und bald auch die letzte Schulstunde. An der Kreuzung mit der Bäckerei frage ich Anton, ob wir heute zusammen spielen können. Er weiß es noch nicht. Wir haben viel Lesen auf und so schnell Anton sonst ist, im Lesen ist er schneckenlangsam. Wenn er es aber hinkriegt, kommt er noch rüber. Das verspricht er mir. Und dann laufen wir in verschiedene Richtungen nach Hause. Der Nachmittag geht vorbei. Anton kommt nicht. Es klappt wohl nicht mit seinem Lesen. Also mache ich was für mich allein. Ich könnte in den Wald gehen, wo es an einem Bach massenweise Insekten für meine Frösche gibt. Die könnte ich fangen. Aber ohne Anton traue ich mich nicht hin. Lieber gucke ich Fido, Fritz und Gurke bei ihrem Schwimmsport zu. Sie fetzen durchs Wasser, schießen tief und schnell dahin, leicht und entschlossen. Ich glaube, sie sind schon wieder gewachsen. Morgen muss ich sie unbedingt zu dem Teich auf der Wiese bringen. Und plötzlich denke ich, dass Mona mitkommen kann. Eigentlich. Sie hat Kaninchen und einen T-Shirt-Frosch, was ja wohl heißt, dass sie Tiere mag und sich bestimmt für meine Frösche interessiert. Bei dem Gedanken, Mona zu fragen, grummelt mir vor Aufregung ein bisschen der Magen. Aber fragen werde ich sie trotzdem. Das nehme ich mir ganz fest vor. Denn ich glaube, ich würde gern mit Mona befreundet sein. Ist drei einer zu viel? Wie jeden Morgen warte ich bei der kleinen Kreuzung auf meinen besten Freund Anton. Auf ihn freue ich mich immer und meistens auch auf die Schule. Doch heute habe ich auch etwas Angst. Das ist so wegen Mona. Sie ist neu in unserer Klasse. Sie wohnt in dem puddinggelben Haus neben Antons Haus, hat Pusteblumenhaar, ein Brausepulverlachen und mag Tiere. Das glaube ich jedenfalls. Und darum werde ich sie heute fragen, ob sie mit Anton und mir zu dem Teich hinter dem Wald geht, wo wir meine Frösche freilassen wollen. Leider gibt es ein Problem. Wenn ich nur daran denke, Mona zu fragen, fangen meine Hände an zu schwitzen und mein Mund wird trocken wie eine Wüste. Mona und ich, wir kennen uns ja gar nicht und ich bin sowieso nicht gut im Kennenlernen. Besser wäre es, wenn ich richtig mutig wäre, wie Anton oder wie in den Geschichten, die ich mir abends im Bett ausdenke. Da vollbringe ich tapfere Taten und rette meine Klasse vor gefährlichen Ungeheuern, deren Anblick jedes andere Kind in ein zitterndes Gummibärchen verwandeln würde. Wenn ich so ein Ungeheuer besiegen könnte, also in echt, wäre es kein Problem, mich danach mit Mona zu verabreden, weil sie mich dann total super gerne kennenlernen würde. Die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Ich glaube, Mona hat noch gar nicht gemerkt, dass es mich überhaupt gibt. Ich bin nämlich meistens eher still. Die anderen Kinder übersehen mich oft. Außer Anton, mein bester Freund. Der sieht mich immer. In diesem Augenblick biegt Anton um die Ecke und, huch, neben ihm geht Mona. Dass ich sie jetzt so schnell treffe, damit habe ich nicht gerechnet. Mein Herz klopft los wie verrückt. Aber dann merke ich, hier stimmt was nicht. Anton guckt überhaupt nicht zu mir hin. Es ist, als wäre ich Luft. Er redet nur mit Mona und ist schon fast an mir vorbei, als er mich in letzter Sekunde doch noch bemerkt. »Na?« fragt er und bleibt stehen. »Wie na? Na was? Na was denn wohl?« Ich gucke ihn an und dann sagt Mona, »Hallo, ich bin Mona« und lächelt. Ihr Lächeln ist wie Eiscreme, wie schulfrei, wie Schwimmen im Meer an einem sonnigen Tag. In meinem Magen summen 100 Hummeln los. »Und wie heißt du?« fragt Mona. Ich höre eine Stimme. Ich höre und staune. Die Stimme gehört mir. Wie klingt denn meine Stimme plötzlich komisch, als würde sie sich an einem Knödel vorbeiquetschen, der in meinem Hals steckt, und alles, was aus meinem Mund kommt, klingt wie »Eo«. Ist das peinlich oder nicht? Ich hole tief Luft und sage es noch einmal. »Theo, ich bin Theo.« Wahrscheinlich sollte ich noch mehr sagen, aber mein Kopf ist wie leer gepustet. Also dreht sich Mona wieder zu Anton hin und sagt, »Lass uns mal weitergehen, sonst kommen wir zu spät.« Auf unserem Schulweg sind wir jetzt zu dritt. Mona geht da, wo sonst mein Platz ist, neben Anton. Niemand passt mehr dazwischen. Rechts und links ist auch kein Platz, der Fußweg ist zu schmal, also zockele ich hinterher. Anton lacht, guckt in alle Richtungen, wie ein schneller Vogel. Bei Anton geht alles schnell. Schnell hat er sich mit Mona angefreundet und geht jetzt nicht mehr neben mir. Schnell hat er mich vergessen, und das ist noch nicht alles. Anton und Mona reden die ganze Zeit über eines von Monas drei Kaninchen, das er gestern kennengelernt hat. Was ja wohl heißt, dass Anton und Mona miteinander gespielt haben und den ganzen Nachmittag zusammen waren. Dabei hat Anton gesagt, er kommt zu mir, falls er noch Zeit hat. Auf einmal ist der Morgen anders als jeder Morgen zuvor. Als wäre etwas kaputt gegangen, auch wenn alles heil aussieht. Ich will wieder allein mit Anton sein. Es war eine blöde Idee. Die Idee, dass wir heute zu dritt zu dem Teich auf der Wiese gehen. Drei, das geht vielleicht bei Fido, Fritz und Gurke, weil sie Frösche sind. Oder bei Kaninchen. Aber wir drei, wir sind keine Frösche, sondern Kinder. Und das heißt, wir sind zwei vorneweg und einer hinterher. Als wir in unserem Klassenzimmer auf unseren Stühlen sitzen, sage ich noch immer nichts. Aber die ganze Zeit stelle ich mir vor, wie Anton und Mona gestern ihren Spaß hatten. Ohne mich. Das macht mich traurig. Und wütend. Und klar, Mona findet Anton viel toller als mich. Er ist laut und witzig, spielt super Fußball und wohnt gleich nebenan. Ich dagegen bin klein und dünn und meistens still und wohne ziemlich weit weg. Und all diese Gedanken schießen durch mich hindurch wie Pfeile, die mich stechen. Anton und ich, das war eine sichere Höhle. Und jetzt pfeift plötzlich ein Wind durch diese Höhle, und mein Herz schlägt komisch anders als sonst. Fast tut es weh. In der großen Pause stehen Anton, Mona und ich auf dem Schulhof herum und essen unsere Brote. Dann geht Mona weg. Sie muss aufs Klo. Die Luft steht kühl zwischen Anton und mir. »Und? Lassen wir heute deine Frösche frei?« fragt Anton. Dann müssen wir uns allerdings einen anderen Teich aussuchen als den auf der Wiese hinterm Wald. Da steht jetzt ein schwarzer Stier. Der ist echt gefährlich. Mona kann uns ja beim Suchen helfen, sagt er. Und bestimmt einfach so, dass Mona mitkommt, als ob ich nichts zu sagen hätte. Plötzlich habe ich überhaupt keine Lust mehr, mit Anton irgendwo hinzugehen. Keine Zeit. Wir besuchen heute meine Tante, knurre ich. Du hast doch gar keine Tante, sagt Anton. Ja, aber trotzdem keine Zeit, sage ich. Du bist irgendwie komisch heute, sagt Anton. Du auch, sage ich. Und dann läutet zum Glück die Schulglocke und wir müssen zurück in unsere Klasse und können aufhören zu reden. Überhaupt will ich nie wieder mit Anton reden, weil ich nie wieder mit ihm reden will. Ich glaube, wenn ich je wieder Antons Namen sage, könnte sich meine Zunge verknoten oder die Spucke gerinnt mir im Mund oder meine Zähne zerbröseln oder ein Pfeifen schrillt durch meine Ohren oder meine Nase fällt ab. So ist der Name meines besten Freundes jetzt für mich. Ich brauche einen neuen besten Freund, klare Sache, und zwar schnell. Wo ich ihn finden kann, weiß ich noch nicht, aber da fällt mir schon was ein. Anton kann von mir aus 1000 Mal mit Mona befreundet sein. Macht mir nichts aus, interessiert mich weniger als null, weil mit meinem neuen besten Freund werde ich viel tollere Abenteuer erleben, als Anton sich das jemals vorstellen könnte. Das sage ich dir, Anton. Da wirst du noch Augen machen. Ein Unfall auf dem Heimweg. Die Schulglocke läutet, der Unterricht ist aus. Heute werden Anton und ich nicht zusammen nach Hause gehen, denn Anton hat Fußballtraining. Da kann er morgen vor Mona prahlen, welche tollen Tricks er gelernt und wie viele Tore er geschossen hat. Aber das ist mir egal. Interessiert mich nicht. Was Anton tut, ist sowieso Quark. »Tschüss, Theo! Bis morgen!« sagt Anton und schultert seinen Rucksack. »Gar nicht bis morgen. Ich will ihn nie wiedersehen, und meine Frösche werde ich heute ganz allein freilassen. Soll er doch zu seinem neuen besten Freund gehen, also seiner neuen besten Freundin. Soll er mit Mona spielen? Hat er ja gestern auch gemacht, obwohl er eigentlich zu mir kommen wollte. Geh du nur weg«, knurre ich. »Was ist denn? Spinnst du jetzt rum?« fragt Anton. »Du spinnst rum. Geh doch«, rufe ich und funkele ihn böse an. »Mach ich auch«, ruft er und funkelt zurück. Und dann ist er weg. Der Tag vor dem Fenster ist hell, aber mir kommt es vor, als wäre ein grauer Dunst um mich. Ich muss zwinkern, die Sonne blendet, nur darum tränen meine Augen. Ich stehe allein im Klassenzimmer. Meine Gedanken kreiseln, als würde jemand darin rühren. Ich brauche einen neuen besten Freund, sofort. Aber wo finde ich einen? Beste Freunde wachsen nicht auf Bäumen, von denen man sie gemütlich runterpflücken kann. Erst mal nach Hause, denke ich. Da fällt mir dann schon was ein. Doch als ich über den Schulhof gehe, sehe ich Mona am Schultor mit ein paar Mädchen reden und bleibe sofort wieder stehen. Ich höre Monas Lachen wie Brausepulver britzeln, sehe die Sonne auf ihrem Pusteblumenhaar leuchten. Mona freut sich über ihre neuen Freundinnen, schätze ich. Mit denen kann sie lauter tolle Sachen erleben und mit Anton sowieso. Sollen sie ruhig beste Freunde werden und stundenlang mit Monas Kaninchen spielen? Macht mir nichts aus, drauf gepfiffen. Und genauso piepegal ist mir, dass sich Anton und Mona mit einem wie mir gar nicht abgeben müssen. Und blöder Quatsch. Es ist mir kein bisschen piepegal. Und jetzt traue ich mich nicht mal mehr an den lachenden Mädchen vorbei. Da warte ich lieber hinter einem Baum, bis alle weg sind. Ich warte und warte, und in der Hecke neben dem Schultor krakeelen die Spatzen. Wenn ein neuer Spatz in der Hecke landet, hört man die anderen schimpfen. Es könnte aber auch die Freude darüber sein, dass dann noch einer dazukommt. Keine Ahnung, wie Spatzen ticken. Endlich machen sich die Mädchen auf den Heimweg. Ich schaue Monas Pusteblumenhaar nach, das so schön wippt mit jedem Schritt, bis es ein heller Fleck in der Ferne wird. Dann gehe ich los. Monas neue Freundinnen biegen in andere Straßen ab, bis nur noch Mona vor mir ist. Ich folge ihr, leise wie Luft und fast so unsichtbar. Würde sich Mona umdrehen, könnte sie mich bestimmt nicht sehen. Sie dreht sich nicht um. Das macht mich froh und traurig zugleich. Ich will nicht, dass Mona mich sieht, und will es doch. Aber ein bisschen mehr will ich es wohl nicht, sonst könnte ich ja rufen, »Hey, warte auf mich!« Jetzt fängt Mona mit einem Hüpfspiel an. Runter in den Rinnstein, rauf auf den Fußweg und die Beine dabei komisch über Kreuz und hoch in die Luft. Wie ein Frosch, bis zu der kleinen Bäckerei, wo Mona links abbiegen muss und ich rechts. Aber Mona ist eben doch kein Frosch, denn jetzt rutscht sie ab und landet, bam, auf ihren Knien. Mona sitzt mitten auf dem Weg. Ihr Gesicht ist weiß wie Schlagsahne. Sie guckt auf ihr linkes Knie, das etwas aufgeschürft ist. Tränen quellen aus ihren Augen. Ihre Backen kriegen auf jeder Seite einen roten Fleck. Sie weint ganz leise, was ich viel schlimmer finde, als wenn sie laut losheulen würde. Ich kann sie doch nicht weinend hier sitzen lassen. Ich hocke mich neben sie, gucke auf ihr Knie und weiß nicht, was ich tun soll, mit einem aufgeschürften Knie und einer weinenden Mona. Ich kratze mich am Kopf. Keine Ahnung, wie man ein Mädchen tröstet. Oder überhaupt irgendwen. Ich will so gern etwas für sie tun. Aber was? Tut es doll weh? Stottere ich und komme mir wie ein Dummkopf vor. Mona nickt. Die Tränen rollen über ihre Backen wie glitzernde Regentropfen. Es ist schrecklich. Monas Tränen und dass ich nichts tun kann. Ich habe nicht mal ein Taschentuch für sie. »Willst du mal was richtig Gutes sehen?« höre ich mich plötzlich sagen. »Huch, was ist mir denn da herausgerutscht?« Mona hört auf zu weinen und guckt mich an. Mit großen Augen fragt sie, »Was denn Gutes?« »Tja, das weiß ich leider auch nicht.« »Also, ja«, sage ich und verstumme. »Du bist nicht gerade eine Quatschtüte, oder? Jetzt sag schon, was es ist.« »Ich hab's gerade nicht dabei. Es ist bei mir zu Hause. Es ist aber total super gut. Wenn du willst, komme ich heute Nachmittag bei dir vorbei und bringe es dir mit. Du wohnst in dem gelben Haus, oder?« frage ich, als ob ich das nicht wüsste. Mona nickt. Und dann lächelt sie. Es ist ein anderes Lächeln, als ich es in den letzten Tagen so oft auf ihrem Gesicht gesehen habe. Das war ein Lächeln für alle. Dieses Lächeln ist ein Lächeln für mich ganz allein. Ein nur für Theo und sonst niemanden Lächeln. Und mir wird etwas schwindelig davon. Am liebsten würde ich auf meine Fußspitzen gucken, aber das geht nicht, weil, wenn ich das tue, will ich nie wieder ich sein. Darum gucke ich Mona an und lächle zurück. »Dann so um 3«, sagt Mona und rappelt sich auf. Ihr aufgeschürftes Knie hat sie vergessen. »Bis dann«, ruft sie über die Schulter und winkt und ist weg. Mein Herz macht in meiner Brust einen Tanz. Ich werde Mona besuchen, heute. Vielleicht, denke ich, wird Mona ja mein neuer bester Freund. Also, meine neue beste Freundin. Und Anton? Der kann sehen, wo er bleibt. Aber dann denke ich an das Supergute, das ich Mona mitbringen will, und plötzlich ist mir gar nicht mehr nach Tanzen zumute. Was habe ich da bloß gesagt? Ich habe doch gar nichts Supergutes, keinen zahmen Drachen und kein Einhorn mit Glitzermähne, nur meine Gummitiersammlung und meine Lego-Sachen. Das hat doch jeder. Was ich brauche, ist eine Überraschung, über die sich Mona super doll freut. Anton sagt, ich bin zwar nicht so gut im Fußball, aber ich habe oft richtig gute Ideen und viel Fantasie. Und auch wenn ich gerade lieber nicht an ihn denken würde, schöpfe ich etwas Mut. Mir fällt bestimmt was Supergutes ein, was ich Mona mitbringen kann. Ich schiebe die Daumen unter die Riemen meines Rucksacks und fetze los, Richtung nach Hause. Bis 3 Uhr habe ich eine Überraschung für Mona gefunden. Jede Wette. Und wenn sie die Überraschung erst sieht, wird ihr eines sofort klar werden. Nämlich, dass wir beste Freunde werden müssen. Das Abenteuer beginnt. Zu Hause gibt es Frikadellen mit Kartoffelmus. Das esse ich richtig gern. Aber weil ich so viel nachdenken muss, schmeckt das Kartoffelmus nach Kleber und die Frikadellen kullern wie Bälle in mir herum. Klar, ich könnte meine Eltern fragen, was für eine super tolle Überraschung ich Mona mitbringen kann. Sie wissen nämlich meistens alles. Aber ich will mir allein was ausdenken. Zum Nachtisch gibt es grünen Wackelpudding. Lecker. Ich könnte Mona eine Portion Wackelpudding mitbringen, aber so total super toll finde ich diese Überraschung nicht. Ich gucke in den grünen Pudding, der in seinem Schälchen bibbert, und auf einmal weiß ich, was ich einem Mädchen wie Mona schenken kann, die 3 Kaninchen hat und ein T-Shirt mit einem Wackelpudding-grünen Frosch vorne drauf. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Manchmal peilt man es einfach nicht. Ich bringe Mona meine Frösche mit. Fido, Fritz und Gurke sind garantiert eine super tolle Überraschung für sie. Nach dem Essen sage ich zu meinen Eltern, dass ich ein Mädchen besuchen will, das neu in unserer Klasse ist, und dass ich meine Frösche mitnehme. »Kommt Anton auch mit?«, fragen sie, weil sie Anton mögen, so wie ich ihn bis heute auch gemocht habe. »Nö, der hat keine Zeit«, sage ich kurz angebunden. Ich will nicht über Anton sprechen. Leider merken meine Eltern meistens alles, vor allem meine Mutter. »Ist mit euch beiden alles klar, Theo?«, fragt sie. »Klar ist alles klar«, sage ich und gehe schnell in mein Zimmer, bevor sie noch mehr Fragen stellt. Auf meinem Schreibtisch steht das Plastikaquarium mit dem roten Griff, in dem Fido, Fritz und Gurke wohnen. Aus ihren Augen, die winzig wie Sandkorn kleine Perlen sind, gucken sie mich an. Ich sehe ihre Zehen, mit denen sie sich an dem Stein festhalten, auf dem sie am liebsten sitzen. Meine Frösche sind so hübsch, dass ich es kaum glauben kann. Mona wird sie lieben. Sie sind was ganz Besonderes. Um 2:30 schnüre ich meine Schuhe. Ich muss zu Fuß zu Mona, denn mit 3 Fröschen auf dem Fahrrad, das haut nicht hin. Da würde das Aquarium vom Gepäckträger rutschen und auf den Boden krachen. Zu Fuß ist es sicherer. Aber zu Fuß bedeutet auch, dass alles länger dauert. Wenn ich es bis 3 Uhr zu Mona schaffen will, gehe ich besser durch den Wald hinter unserem Haus, was eine gute Abkürzung ist. Allerdings wird mir beim Gedanken an den Wald etwas grummelig im Magen. Ich war noch nie allein dort, immer nur mit Anton. Ich sage mir, dass es ein kleiner Wald ist. Guckt man an einem Ende rein, kann man auf der anderen Seite schon das andere Ende sehen. In diesem Mini-Wald kann mir wohl kaum was passieren. Leider ist mein Magengrummeln kein bisschen mini. Aber da hilft nun nichts. Da muss ich durch. Ich greife nach meiner blauen Kappe und drücke sie mir auf den Kopf, Schirm nach hinten. So fühle ich mich mutiger. Ich sage Tschüss zu meinen Eltern, nehme mein Aquarium in die Hand und gehe durch unseren Garten und das Tor, das auf einen Sandweg führt. Überall leuchten Blumen, Sonne auf dem Kopf, Pudding im Bauch, Frösche im Aquarium, alles ist bunt und schön. Dann kommen die ersten Bäume, dann kommt der Wald. Wieder denke ich an Anton und dass es zu zweit viel besser ist als allein, falls einem nämlich unterwegs ein gefährliches Abenteuer begegnet. Das ist uns zwar nie passiert, allerdings könnte es sein, dass gefährliche Abenteuer immer warten, bis man allein unterwegs ist, um sich von hinten anzuschleichen und sich auf einen zu stürzen. Es zieht in meinem Magen und kribbelt in meinem Nacken. Das ist meine Gänsehaut. Doch da hilft nun nichts. Durch diesen Wald muss ich durch. Ich hole tief Luft, packe den Griff meines Aquariums fester und tauche zwischen die Bäume. Ich gehe über weichen Boden. Zweige knacken unter meinen Füßen. Dann wird der Boden feucht. Da vorn ist der Bach, der sich quer durch den Wald schlängelt und dabei glitzert und gluckst und silbrig leuchtet. An seinem Ufer bleibe ich stehen und kratze mich am Kopf. Der Bach sieht gar nicht aus wie sonst. Er ist breit und tief und fast ein kleiner Fluss, weil es letzte Woche so doll geregnet hat. Mit einem Sprung ans andere Ufer, wie Anton und ich das sonst machen, das wird heute nicht klappen. Schon gar nicht mit einem Aquarium in der Hand. Soll ich umkehren? Aber Mona wartet auf mich. Ich muss zu ihr. Das ist wichtig. Und zwar nicht nur wegen meiner supertollen Überraschung. Ich muss zu Mona, weil ich jetzt ohne Anton bin und einen neuen besten Freund brauche, also eine neue beste Freundin. Ich muss über diesen Bach. Ich laufe ein Stück am Ufer entlang, bis ich in der Mitte des Baches einen runden, dicken Stein aus dem Wasser ragen sehe, wie eine Mini-Insel. Mit einem großen Schritt könnte ich es bis zum Stein schaffen und mit einem zweiten Schritt ans andere Ufer, denke ich. Dass es echt besser wäre, das zusammen mit Anton zu machen, das denke ich auch. Wir waren immer gut darin, uns gegenseitig zu helfen, und wenn einer in den Bach fallen würde, könnte der andere ihn retten. Aber Anton ist nicht da. Das Wasser gluckst und rauscht. Tief ist es bestimmt nicht. Oder doch? Mit einem Stock stochere ich darin herum. Das Wasser steht niedrig, aber trotzdem kann es darin alles Mögliche geben. Schlick- und Schlingpflanzen und Treibsand und Löcher auf dem Grund, in denen Würmer und Wasserschlangen hausen, falls es die hier gibt. Ich packe den Griff meines Aquariums fester und schiebe meine Kappe ein Stück nach hinten. Ich mache mich bereit. Mein Fuß tastet vorsichtig durch die Luft. Ich hole tief Luft, mache einen großen Schritt zu dem Stein hinüber. Geschafft. Aber der Stein ist krumm und schief und total glitschig. Ungefähr eine halbe Sekunde lang kann ich auf ihm balancieren und das Gleichgewicht halten. Dann rutsche ich ab und muss mit einem Fuß ins Wasser treten, damit ich nicht umfalle. Das Wasser ist eisig. Ich keuche wegen der Kälte und vor Schreck und weil ich einen nassen Fuß habe. Schnell springe ich ans andere Ufer, trete in schlickerigen Schlamm und habe jetzt zwei nasse Füße. Mit zwei nassen Füßen in Schuhen weitergehen, in denen Schlamm und Wasser quietschen, das finde ich eklig. Also ziehe ich meine Schuhe und auch die Strümpfe aus und verstecke alles unter einem Strauch. Auf dem Heimweg kann ich meine Sachen ja wieder mitnehmen. Mona werde ich erzählen, dass ich gerne barfuß gehe. Dann wird sie mich für einen tollen Abenteurer mit echter Wildniserfahrung halten. Und das bin ich ja auch. Ich habe den Bach bezwungen. Das habe ich wirklich geschafft. Ich, Theo, ganz allein. Der Boden federt unter meinen nackten Füßen, als ich weitergehe, dem Ende des Waldes entgegen. Es ist ein Gefühl, als wäre ich 2 Meter groß und stark wie ein Bär. Das nächste Abenteuer kann gerne kommen. Der wilde Stier. Der Wald bleibt hinter mir zurück. Ich halte das Aquarium mit meinen 3 Fröschen an seinem roten Griff fest in der Hand. Jetzt ist es nicht mehr weit zu Mona, die heute meine neue beste Freundin wird, und Anton ist mir piepegal. Interessiert mich null, was er gerade macht. Ich habe was Besseres vor, als dumme Spiele mit ihm zu spielen. Und mit einem Ruck bleibe ich stehen. Vor mir ist ein Zaun aus Holz. Dahinter leuchtet im Sonnenlicht die Wiese mit dem blauen Teich, über die ich rüber muss, wenn ich zu Mona will. Und da gibt es leider ein Problem. Zufällig steht nämlich seit heute ein wilder Stier auf dieser Wiese, weiß ich von Anton. Kühe machen mir nichts aus, die sind groß, aber sanft und lieb. Ein Stier ist was anderes. Stiere haben extra lange Hörner, mit denen sie extra gern in der Gegend herumfuchteln, und was sie in ihren großen Köpfen denken, weiß man auch nie genau. Auf ein Abenteuer mit Stier kann ich verzichten. Der Bach im Wald hat mir gereicht. Am liebsten würde ich umkehren. Aber dann stelle ich mir vor, wie Mona mich morgen in der Schule ansieht, weil ich nicht mit meiner super tollen Überraschung, also meinen drei Fröschen, bei ihr war. Dass sie meine beste Freundin wird, kann ich dann vergessen. Sie wird sich mit Anton treffen, zusammen werden sie mit Monas Kaninchen spielen und Spaß haben, während ich allein zu Hause hocke. Der Gedanke ist so fürchterlich, dass ein Stier wie Zuckerwatte dagegen ist. Ich werde über diese Wiese gehen. Jetzt. Ich tripple mit den Füßen, schiebe meine Kappe in den Nacken und tippe gegen das Aquarium.
Los geht's,
flüstere ich Fido, Fritz und Gurke zu, schlüpfe leise zwischen den Zaunlatten hindurch und schleiche auf den Zaun am anderen Ende der Wiese zu. Ich halte Augen und Ohren offen. Der Stier ist nicht hinter mir, aber er könnte vor mir sein oder rechts oder links von mir. Ich bräuchte Augen rund um meinen Kopf, aber ich habe nur zwei und muss meinen Hals hin und her drehen wie ein schneller Vogel. Ich bin schon halb über die Wiese rüber, alles scheint gut zu gehen. Doch in meinem Bauch ist plötzlich dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Manchmal spürt man es einfach mitten im Magen. Ich spüre, ein Unheil kommt auf mich zu, groß und finster. Rechts von mir steht ein Strauch. Die Zweige rascheln. Langsam kommt der wilde Stier hinter dem Strauch hervor. Er ist schwarz wie ein Stück Kohle, nur leider viel größer. Seine Hörner leuchten gelblich-weiß. Er bleibt stehen und guckt mich an. Das Sonnenlicht glitzert in seinen dunklen Augen. Ich rieche sein Fell und sehe seine Nase, die feucht ist und glänzt. Mein nächstes Abenteuer, so viel steht fest, ist in vollem Gange. Der Stier schnauft. Ich schnaufe auch, vor Schreck. Vielleicht ist ein Stier doch nicht wie Zuckerwatte. Mir saust der Kopf, meine Finger kribbeln und meine Beine werden weich wie der Wackelpudding, den wir zum Nachtisch hatten. Ich bin der einzige Mensch, weit und breit. Niemand da, der mich retten kann. Der Stier schwenkt seinen dicken Kopf mit den schrecklich spitzen Hörnern, die länger als meine Füße sind, stampft mit seinen großen Hufen auf und schlägt mit seinem Schwanz die Fliegen von seinem Bauch, dass es nur so klatscht. Das Herz in meiner Brust ist ein Brummkreisel auf vollen Touren. Gleich wird etwas Schlimmes passieren, das Schlimmste überhaupt. Der Stier wird mich auf seine Hörner spießen und mit mir über die Wiese galoppieren. Er wird seinen Kopf schütteln und ich fliege durch die Luft und lande zwischen den Butterblumen. Und vielleicht trampelt der Stier noch über mich, bevor er weggeht, und ich liege zermatscht zwischen den Butterblumen. Macht der Stier mit seinen Nasenlöchern, senkt den Kopf, wickelt seine lange Zunge um ein Büschel Gras und reißt es ab, nimmt den Kopf wieder hoch, glotzt mich an und kaut und schmatzt. Wahrscheinlich überlegt er gerade, ob er seine Hörner in meine Beine oder lieber in meinen Po pieken soll, ob er ein Stück von mir probieren soll, auch wenn Stiere eigentlich nur Gras fressen.
Denk nach, Theo! Was tut man bei wilden Tieren? Stehen bleiben. So habe ich das mal in einem Buch gelesen. Egal ob Hund oder Wolf, Stier oder Drache, stehen bleiben. Und mit netter Stimme etwas Nettes sagen.
Brav, sage ich zu dem Stier. Meine Stimme möchte gern zusammenschrumpeln, möchte sich in meinen Mund einrollen wie ein ängstliches Tierchen. Doch ich sage noch einmal,
brav.
Muh, antwortet der Stier mit tiefer Stimme.
Muh,
antwortet eine zweite, viel höhere Stimme, dann eine dritte.
Muh.
Huch, was war das denn? Der Strauch raschelt, die Zweige beben. Zwei kleine schwarze Kälber kommen hinter dem Strauch hervor. Mit großen Augen gucken sie mich an und bleiben stehen. Der Stier mut Worte zu ihnen hinüber, die ich nicht verstehe. Ich glaube, er sagt zu den Kälbern, dass sie keine Angst vor mir haben müssen, dass er sie beschützt. Langsam trotten sie auf ihn zu, wobei sie etwas ängstlich zu mir rüberschauen. Ein Kalb tippt mit seinem kleinen Maul gegen den großen Bauch des Stieres. Er dreht den Kopf und schlägt ihm mit seiner rosa Riesenzunge über den Rücken. Das andere Kalb steckt seinen Kopf unter den Stierbauch, und erst als es mit seinem winzigen Maul nach dem Euter schnappt, begreife ich, der Stier ist kein Stier, sondern eine Kuh. Die Kuh nickt mir zu und mut mich an, als wollte sie sagen, endlich kapierst du es mal. Und jetzt schwör ab, Mona wartet auf dich. Ich packe den Griff meines Aquariums fester und laufe los. So schnell, dass Fido, Fritz und Gurke jubeln würden, wenn Frösche das könnten. Juhu! Die Sonne scheint mir auf den Kopf und nirgends ein Stier, der mich auf die Hörner nimmt. Ich bin gerettet. So froh war ich noch nie. Jetzt nur schnell weiter, bevor mich noch ein drittes Abenteuer erwischt. Abends im Bett, wenn ich mir Abenteuer ausdenke, machen sie ja Spaß. Aber in der Wirklichkeit finde ich sie doch etwas anstrengend, vor allem weil Anton nicht bei mir ist und ich all die Abenteuer allein bestehen muss. Wo steckt er überhaupt? Warum sind wir nicht zusammen hier? Alles fällt mir wieder ein. Wir haben uns gestritten, sind keine besten Freunde mehr. Es ist aus und vorbei. Und das finde ich plötzlich total schade. Ich würde Anton gern erzählen, was ich erlebt habe. Ich hatte Todesangst, würde ich zu ihm sagen. Aber dann habe ich herausgefunden, dass der Stier kein Stier ist, sondern eine Kuh. Und Anton würde grinsen und sagen, hast du echt gut gemacht, Theo. Drei Frösche für Mona. Da vorn steht das puddinggelbe Haus, in dem Mona wohnt. Und Anton wohnt gleich nebenan, was leider ein Problem ist, denn an Antons Haus muss ich vorbei, wenn ich zu Mona will. Mit Gummibeinen schleiche ich weiter wie eine Schildkröte ohne Panzer, in den ich mich verkriechen könnte, den Griff meines Aquariums fest in der Hand. Mit aller Kraft will ich nicht an Anton denken und muss doch die ganze Zeit an ihn denken. Mit aller Kraft will ich ihn nicht mehr mögen und muss ihn doch die ganze Zeit mögen. Er war mein bester Freund. Fast jeden Tag haben wir zusammen gespielt und sein Vater hat die weltbesten Pfannkuchen für uns gemacht, mit Schokostreuseln. An die Pfannkuchen will ich auch nicht denken, sonst werde ich immer trauriger. Doch meine Augen können nicht anders. Sie müssen in den Garten rübergucken, in dem ich so oft gespielt habe. Ach, du dicke Wurst! Anton kniet im Gras. Zum Glück bemerkt er mich nicht. Er knuddelt nämlich seinen roten Kater. Für ihn bin ich so unsichtbar wie Luft. Captain Kirk sieht übrigens etwas gruselig aus. Er hat vorne links kein Bein mehr, sondern nur einen Stummel. Für Captain Kirk bin ich leider kein Stück unsichtbar. Er plinkert mich an und mault wie ein Ochsenfrosch mit Bauchweh. Dann dreht er sich weg und hinkt auf die Hecke zu, hinter der Monas puddinggelbes Haus steht. Doch als er gerade durch die Hecke in ihren Garten schlüpfen will, sagt Anton, »Nee, Kirky, bleib mal hier, sonst kriegt Mona wieder Angst.« Er schnappt sich den Käpt'n, der wild mit seinem Stummelbein rudert, und trägt ihn ins Haus. Die Tür geht zu. Und ich? Stehe da und denke, hat Mona etwa Angst vor Katzen? Sie hat doch drei Kaninchen und ein T-Shirt mit Frosch, und ich dachte, sie findet Tiere toll. Vielleicht war das ein Irrtum. Vielleicht hat sie Angst vor Fröschen. Vielleicht sollte ich lieber nach Hause gehen. Aber dann wäre ich umsonst fast in den Bach gefallen und dem Stier entkommen, der eine Kuh war, und hätte all diese Abenteuer umsonst bestanden. Entschlossen hebe ich den Kopf, gehe zu dem puddinggelben Haus und drücke meinen Finger auf den Klingelknopf. Ein großer, dünner Mann macht auf. Er hat dasselbe Pusteblumenhaar wie Mona. Er ist ihr Vater, jede Wette.
Hallo, ich bin Theo. Ist Mona da?«
frage ich. Der Mann lächelt nett und sagt, ich solle mal um das Haus herum nach hinten gehen, da finde ich sie dann schon. Hinten im Garten sitzt Mona auf einer Schaukel und schaukelt bis fast in den Himmel. Ihr Pusteblumenhaar fliegt.
»Theo, juhu!«
ruft sie, als sie mich sieht, jagt in die Höhe, springt abwärts, landet auf den Füßen und läuft auf mich zu. Da, wo sie heute hingefallen ist, klebt auf ihrem Knie ein Pflaster. Plötzlich habe ich lauter Luft im Kopf und kein einziges Wort mehr im Mund. Macht aber nichts, denn Mona redet schon los.
»Du bist aber ganz schön spät.«
Plötzlich sind alle Worte da. »Ja«, sprudle ich hervor, strecke ihr einen nackten Fuß entgegen und winke mit dem großen Zeh.
»Als ich im Wald über den Bach wollte, bin ich ausgerutscht und habe nasse Füße gekriegt und musste meine Schuhe ausziehen und...«
»Oh, was rede ich denn da? Mona soll doch denken, dass ich immer barfuß gehe und ein toller Abenteurer mit Wildniserfahrung bin und nicht Theo, der erst mal nasse Füße kriegt, wenn er über einen Bach rüber will. Aber jetzt ist es sowieso egal. Da kann ich auch gleich die ganze Wahrheit sagen.« Also erzähle ich ihr vom Stier, der direkt auf mich zukam. Erschrocken reißt sie die Augen auf. Er hat mich lange angeglotzt, dann kamen zwei Kälber dazu und ich habe gemerkt, dass der Stier gar kein Stier ist, sondern eine Kuh ist und Kühe tun ja nichts.
»Wusstest du, dass Kühe solche Hörner haben?«
frage ich und breite meine Arme aus, damit sie sieht, wie lang die Hörner waren, nämlich so. Monas Augen funkeln. Sie lacht, aber nicht über mich. Sie lacht, weil sie sich freut, dass ich alle Abenteuer gut überstanden habe und jetzt bei ihr bin, glaube ich. Sie lächelt und sagt, »In meiner alten Schule habe ich gelernt, dass Kühe eigentlich immer Hörner haben, aber die werden oft weggemacht, weil die Leute glauben, dass sich die Kühe damit gegenseitig wehtun. Ist aber Quatsch, meistens. Wenn eine Kuh die Hörner schwenkt, wissen die anderen Kühe nämlich gleich Bescheid. Hörner schwenken heißt, komm mir nicht zu nah. Aber ohne Hörner verstehen sie das nicht so gut. Da muss die Kuh ihnen einen Stoß mit dem Kopf verpassen, damit sie es kapieren. Und das ist viel gefährlicher.« Ich staune, was Mona alles weiß. Sie erzählt mir auch, dass Kuhhörner die reinste Klimaanlage sind. Wenn im Sommer die Sonne knallt, kann die Kuh mit ihren Hörnern die Hitze wegleiten und behält einen kühlen Kopf.
»Und wo ist jetzt die super tolle Überraschung, die du mir mitbringen wolltest?«
fragt sie plötzlich und schaut neugierig auf das Aquarium in meiner Hand.
»Oh«, sage ich und platze heraus, »hast du Angst vor Fröschen?«
»Nee.« »Wieso?« fragt sie, und meine Beine werden puddingweich vor Erleichterung. Ich stelle das Aquarium ins Gras und rufe, »Tada! Das sind Fido, Fritz und Gurke!« Wir knien uns hin und sehen die drei auf ihrem Lieblingsstein sitzen.
»Süß!«
ruft Mona, guckt mich an und fragt, wie ich auf diese verrückte Idee komme, dass sie Angst vor so zuckersüßen Fröschen haben könnte. »Na ja, Anton hat das gesagt. Also, er hat gesagt, dass Captain Kirk nicht in euren Garten soll. Sonst kriegt Mona wieder Angst. Das hat er gesagt. Echt? Ich hab's gehört«, murmle ich. Mona guckt wie ein Gänseblümchen. Sie versteht nichts. Aber dann fängt sie an zu lachen.
»Ich habe doch keine Angst vor dem Captain. Ich habe nur Angst, dass er meine Kaninchen frisst«,
sagt sie und erzählt mir alles. Gestern Nachmittag ist nämlich ihr Kaninchen Rübe ausgebüxt und durch die Hecke in Antons Garten, was echt gefährlich war, weil der Käpt'n sofort angehinkt kam. »Der wollte aus Rübe Katzenfutter machen, jede Wette«, sagt Mona. Zum Glück ist aber Anton rechtzeitig aus dem Haus gekommen und hat sich den Käpt'n geschnappt. Mona konnte Rübe einfangen, und alles ging nochmal gut.
»Und dann habt ihr den ganzen Nachmittag zusammengespielt?«
sage ich und höre selbst, wie komisch zerquetscht meine Stimme plötzlich klingt. Mona zuckt die Schultern.
Nö, Anton musste gleich wieder rein. Der hatte keine Zeit. Hausaufgaben.
Mir wird schwummerig im Kopf. Anton und Mona hatten gar nicht den ganzen Tag zusammen Spaß, wie ich gedacht habe. Anton hatte keine Zeit für Spaß. Er musste Hausaufgaben machen. Und ich habe geschimpft und gemault über ihn, der gar nichts gemacht hat, außer Hausaufgaben. Ich bin so ein Blödi. Ich möchte mich schütteln, aber ich lasse es, weil es Wichtigeres zu tun gibt. Mich mit Anton vertragen, das ist jetzt das Allerwichtigste, was ich tun muss.
Tschüss, Fido, Fritz und Gurke. Mona und ich sitzen im Gras und gucken zu, wie Fido, Fritz und Gurke in ihrem Aquarium Schwimmsport treiben. Köpfe ins Wasser, Beine gestreckt, tauchen meine drei Frösche bis auf den Grund. Aber während ich ihnen zuschaue, denke ich die ganze Zeit an Anton. Er war mein bester Freund und dann kam unser großer Streit. Ein Streit wegen nichts. Streit, weil ich dachte, dass Anton lieber mit Mona spielt als mit mir. Aber das hat sich mein Kopf nur so ausgedacht. In Wirklichkeit haben Anton und Mona nie zusammengespielt. Ich will meinen besten Freund zurück. Es muss jetzt sein. Unbedingt. Denn es gibt nichts Falscheres als ein Leben ohne Anton. Nur, wie soll ich mich mit ihm vertragen? Wie macht man das? Mit sich vertragen kenne ich mich nicht aus. In diesem Augenblick stupst mich Mona an und fragt, »Und die Frösche sind echt für mich, Theo?«
Ja, klar, das ist die Überraschung, die ich dir mitbringen wollte.« Sie beugt sich zu dem Aquarium, lacht ihr sprudeliges Brausepulverlachen und ruft,
»Die sehen aus wie Erbsen, voll winzig.«
»Ja, aber sie wachsen jeden Tag und sind bald keine Erbsen mehr, sondern groß wie Kartoffeln.« »Darum können Sie auch nicht mehr lange in dem Aquarium wohnen. Das wächst ja nicht mit«, sage ich. Hoffentlich ist Mona nicht sauer, weil ich ihr was schenke, was sie nicht behalten kann. Doch sie lacht schon wieder. Das höre ich so gern.
»Kein Problem«,
sagt sie und deutet in den hinteren Teil des Gartens, wo ein kleiner Teich knallblau in der Sonne leuchtet. Das perfekte Zuhause für drei Frösche. Dort kann Mona jeden Tag zugucken, wie Fido, Fritz und Gurke groß wie kleine Kartoffeln werden. Oder noch besser, wir gucken ihnen gemeinsam zu, weil ich Mona jeden Tag besuche. Und es wäre schön, wenn Anton dabei ist. Ohne ihn fehlt mir was, wo vorher nichts gefehlt hat. Als hätte ich einen Milchzahn verloren oder mein Lieblingskuschelkissen, das mich nachts gut schlafen lässt.
»Anton will vielleicht auch zugucken, wie Fido, Fritz und Gurke in euren Teich umziehen«, sage ich zu Mona.
»Na, dann holen wir ihn doch«,
antwortet sie und macht sich schon auf den Weg. »Ich will hinterher, geht aber nicht. Meine Beine sind schon wieder Puddingbeine. Ich glaube, ich habe etwas Angst. Es könnte ja sein, dass Anton noch immer sauer auf mich ist und mich nie wiedersehen will.«
»Was ist?«,
ruft Mona.
Anton und ich hatten Streit«,
platze ich heraus.
»Ja und? Dann könnt ihr jetzt damit aufhören und euch wieder vertragen«,
sagt Mona, die wohl für alles eine Lösung hat. Sie zaubert Lösungen hervor wie Kaninchen aus einem Hut.
»Komm schon«,
sagt sie und streckt mir eine Hand hin. Ich nehme Monas Hand, sie zieht mich durch den Garten, läuft mit mir zum Gartentor hinaus und weiter bis zu Antons Haus. Vor der Tür bleiben wir stehen. Dreimal versuche ich, auf den Klingelknopf zu drücken. Dreimal schaffe ich es nicht.
»Soll ich?«,
fragt Mona. »Nee«, sage ich, und beim vierten Versuch klappt es dann. Mein Finger drückt auf die Klingel. Die Tür öffnet sich. Vor mir steht Anton und sagt nichts.
»Hallo«,
nuschle ich in Richtung Fußmatte und stehe da wie ein Pinguin im Urwald. Anton bewegt sich nicht. Wir warten beide, dass was passiert. Ich gucke ihn kurz an, nur eine Hundertstel Sekunde ungefähr. Kein einziges Wort kann ich sagen. Dabei fühlt es sich an, als würden Millionen Worte in meinem Mund zittern. »Jetzt vertragt euch mal. Die Frösche warten. Die wollen in ihren Teich«, sagt Mona ungeduldig.
»Also,
können wir wieder Freunde sein?«, stoße ich hervor. Anton zuckt die Schultern. Dann grinst er und nickt und sagt,
»Ja, okay, ist gut.«
»Super, dann gehen wir zu unserem Teich, Frösche freilassen«, ruft Mona. Aber Anton sagt, das geht nicht, weil auf der Wiese mit dem Teich ein schwarzer Stier steht. Und Stier, das ist echt gefährlich. Also erzähle ich ihm, dass der Stier in Wahrheit eine Kuh ist und Mona sowieso ein besseres Zuhause für Fido, Fritz und Gurke weiß und heute Umzugstag ist. Wir gehen alle zusammen rüber in Monas Garten. Sogar Antons Kater kommt mit, was nichts ausmacht, denn Monas Kaninchen sind im Stall. Da kann ihnen nichts passieren. Captain Kirk schnurrt satt und fröhlich. Mona lacht. »Nee, Kaninchenwurst gibt's heute nicht.« Ich glaube, Anton stört es gar nicht so, dass wir uns gestritten haben. Er genießt einfach, dass er mit uns zusammen ist und guckt zufrieden zu, wie Mona das Aquarium mit dem Plastikgriff oben aufmacht. Jetzt das Wasser aus dem Aquarium langsam in den Teich gießen. Fido, Fritz und Gurke schwimmen mit. Das ist wie Wildwasserfahrt in Zeitlupe. Ganz vorsichtig. Sie landen genau gleichzeitig im Teich und geraten völlig außer Rand und Band, flitzen wie verrückt durchs Wasser, toben sich aus. Es muss toll für sie sein, so viel Platz zu haben. »Jetzt können sie so groß wie Kartoffeln werden«, sagt Mona.
»Oder wie Kürbisse«, sagt Anton und lacht.
»Oder wie Fußbälle«, rufe ich, und wir lachen alle zusammen, Mona am lautesten. Auf alle Fälle sprudelt ihr Lachen am meisten. Ich könnte es unter Millionen heraushören. Es ist Monas ganz eigenes Geräusch.
»Miau, miau, miau«, sagt Captain Kirk.
Auch er hat sein eigenes Geräusch und sagt wohl dreimal Tschüss zu Fido, Fritz und Gurke. Dann gehen wir alle zusammen Monas Kaninchen angucken. Ich in der Mitte, zwischen Mona und Anton. Dort ist der wärmste Platz der Welt. Die Kaninchen sehen aus wie braune Flauschkugeln. Ihre Nasen wackeln die ganze Zeit schnell rauf und runter. Mona sagt, man könne sie sogar auf den Arm nehmen, aber nicht jetzt, denn Captain Kirk kriegt schon wieder große Augen und überlegt wohl, ob er die Kaninchen lieber als Wurst oder als Gulasch verspeisen würde. Weil das nicht passieren soll, fragt Mona mich und Anton, ob wir zusammen ein Gehege für die Kaninchen bauen wollen. Dann können sie auch mal raus aus ihrem Stall, ohne dass der Käpt'n sie in kleine Schnitzel zerlegt. Im Gartenschuppen suchen wir Holz, Nägel und Draht, und Mona zeigt uns, wie es geht. Sie sagt, das hat sie von ihrer Mutter gelernt. Die ist echt gut in Sachen Bauen. Und Anton schlägt vor, dass wir nach dem Bauen Pfannkuchen mit Schokostreuseln essen können. Sein Vater ist nämlich gut im Pfannkuchenbacken. Ich höre ihnen zu, will gar nicht viel sagen, sondern mich freuen, wie sie reden und dass ich einfach bei ihnen sein, ihnen zuhören und mit ihnen was bauen kann. Oder was immer wir als nächstes zusammen machen wollen. Und ich denke, 3 ist eigentlich doch eine gute Zahl. 3 Frösche, 3 Kaninchen, 3 Kinder, 3 Freunde. Ist genau richtig so. Ihr hörtet von Freunden und Fröschen von Charlotte Richter-Peil, gelesen von Tonio Arango.
Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.